Bei dem gehackten File handelt es sich ganz offensichtlich um ein Memo, das von Trons eigenem Angriff auf das digitale Archiv des prominenten Adlon-Gastes berichtet. Der unerlaubte Besuch der Hackerlegende auf der Festplatte der Fußballlegende war damals also nicht unbemerkt geblieben. Da als Adressat der kleinen Notiz der Verlag einer bekannten deutschen Boulevardzeitung genannt wird, beschließen Nolo und T-Rex, am nächsten Tag den Reporter Kai Sickmann in dessen Redaktionsräumen aufzusuchen. Es ist Samstag, 11.12 Uhr, als sich die drei an den kleinen Konferenztisch im Büro des Pressemannes niedersetzen.
Möchte jemand Kaffee? Frisch gekocht.
Das soll Kaffee sein, Kai. Sieht ja wie Druckerschwärze aus eurer Druckerei.
Nee, danke. Na, dann halt nicht. Und du bist also Nolo. Wir hatten, glaube ich, noch nicht das Vergnügen.
Ja, Tatjana Jung. Und bevor Sie fragen, ich war die Freundin von Boris F.
Genannt Tron, ich weiß. Und ihr habt eine Aktennotiz über ihn auf irgendeinem Rechner gefunden?
Nicht auf irgendeinem Rechner. Ich hab dir das Teil mal ausgedruckt. Hier, guck mal. Da, hier steht's. Bei diesem Typen da haben wir das heiße Papier gefunden. Der lief uns gestern im Adlon in die Arme.
Holla! Da habt ihr aber wirklich ein heißes Eisen erwischt. Vermintes Gelände. Der Mann ist ein absolutes Tabu. Da werden wir aber ganz sicher keine Geschichte draus machen.
Wieso denn nicht? Der ist doch ständig in den Medien.
Eben, genau deshalb. Seine Hoheit ist zu wichtig für das Mediengeschäft in unserem Land, als dass man sich dieser Ikone der Deutschen anders als mit geduldiger Ehrfurcht nähern dürfte. Erinnert ihr euch an seine Weihnachtsfeier-Eskapade vor ein paar Jahren? Als alle Welt wusste, da kündigte sich eine außereheliche kleine Hoheit an. Jeder andere hochgefeierte Star wäre beim fälligen Turkey-Shooting mit Wonne abgeschossen worden. Nicht so er. Über Monate traute sich kein Journalist, die Story ins Blatt zu hieven. Erst als der Kollege Ulrich Fährtein vom Mannheimer Morgen die Geschichte durch Zufall mitbekam und sie in naiver Unwissenheit in seine Gazette hob, kamen auch wir anderen nicht mehr an dem Thema vorbei. Aber anstatt großer Skandal bekam seine Hoheit die berühmteste deutsche Titelseite für ein heulendes Bekenntnis. Das war's. Jeder andere hätte nie wieder einen Fuß auf den Boden bekommen.
Turkey-Shooting? Was ist das?
Stars werden in den Medien erst hochgejubelt, mit tollen Schlagzeilen liebevoll gemästet und gehätschelt wie ein Truthahn. Ist er dann fett und im Zenit seiner Popularität, wird der Star von den gleichen Journalisten, die ihn erst in den Himmel gehoben haben, mit viel Tamtam abgeschossen. Eben Turkey-Shooting. Ist die ultimative Auflagenoptimierung im Boulevardjournalismus. Eine ewige Regel. Nur bei unserem Freund hier, bei dem ihr dieses Memo wohl gezockt habt, gilt diese Regel nicht. Anstatt ihn medial zu vernichten, wie üblich, werden seine Skandale zum omnipräsent dahinplätschernden Gesellschaftsroman. Viel Klatsch, viel Tratsch, aber auch erstaunlich viel Verständnis der Medien für seine Hoheit. Dass der Mann da einen für andere Menschen unverzeihlichen Fehler begangen hat, ein moralisches Don't, spielt absolut keine Rolle.
Und warum nicht?
Warte mal. Ja, hier ist ein Artikel aus dem Spiegel, erschienen im Frühjahr 1995. Da wird seine Hoheit als kommender Berlusconi des deutschen Fußballs bezeichnet. Denen war übel aufgestoßen, dass unser Edelpromi gleichzeitig Verträge mit RTL, dem Bezahlfernsehen Premiere, der UFA, der Bildzeitung und einem halben Dutzend weiterer Zeitschriften innehatte, als Kommentator und Kolumnist. Die Spiegelleute gaben vor, sich Sorgen zu machen, dass solch eine Medienverflechtung den Präsidenten des wichtigsten deutschen Fußballvereins beschädigen könnte. Wahrscheinlich waren sie wohl aber nur besorgt, weil sie diesen deutschen Berlusconi nicht selbst auf der Payroll hatten.
Wie meinst du das?
Na, die Bild-Zeitung gehört dem Springer Verlag. Die UFA, die einst das Geschäft um die Fußballrechte in Deutschland in Gang brachte, gehört den Verlagen Bertelsmann und Gruner und Jahr. Mit der Warner Communications ist seine Hoheit seit seinen Gastspielen in Amerika Ende der 70er Jahre verbunden. Und im Verwaltungsrat seines Heimatvereins treffen wir Helmut Markwort, den Chef des Focus aus dem Haus des Burda Verlages. Ganz zu schweigen von Kirchs Pay-TV-Premiere, das ja gerade abgeschmiert ist. Seitdem spricht seine Hoheit für das zweite deutsche Fernsehen. Ihr könnt mir glauben, wer nicht zu diesem ungewöhnlich einträchtigen Medienzirkel gehört, kann sich weinend in die Ecke schmeißen. So wie der Spiegel.
Das begreife ich nicht. Die Presse lebt doch von Schlagzeilen. Wieso lassen Sie dann diesen Herrn in Ruhe, wenn er Mist baut?
Ja, weil es um immens viel Geld geht. Hinzu kommt ja noch, dass der gute Mann auch noch für ein gutes Dutzend hochkarätiger Werbeverträge steht. Für die wichtigsten Unternehmen der Republik. Autos, Mobilfunk, Banken. All das, was auch mit Anzeigen und Werbespots beworben wird. Unser Mann sitzt auf so vielen Schlüsselpositionen, dass sein ganzes System zusammenbrechen würde, wenn man ihm den Boden unter den Füßen wegzöge. All jene, die solch ein Inferno entfesseln könnten, wissen, dass sie unweigerlich mit ihm in die Tiefe gerissen würden. Deshalb wird ihre Ikone auf jeden nur denkbaren Sockel gestellt. Als Fußballspieler, als Trainer, als Funktionär, als Dampfplauderer im Fernsehen. Manche sehen ihn schon als Bundeskanzler. Und warum nicht? Wenn ein Schauspieler die Geschichte der mächtigsten Nation der Welt lenken kann, wieso soll ein Fußballspieler das nicht auch mit einem etwas unbedeutenderen Land können, wenn es sowieso nur allein auf die mediale Wirkung ankommt?
Ach, das soll doch wohl ein Witz sein, oder was?
Ja, auf keinen Fall. Dass dieser Mann die Fußball-Weltmeisterschaft in 3 Jahren zu uns ins Land geholt hat, bedeutet mehr Wirtschaftsförderung für Deutschland als sämtliche Investitionsförderprogramme der Regierung im letzten Jahrzehnt zusammen. Aber nur mal aus Neugier. Worum geht es euch eigentlich?
Na, um Tron natürlich. Es gab eine Verbindung zwischen den Machenschaften seiner Hoheit, ihrem Fußballgott, und meinem Tron. Boris hat Hoheits Daten geknackt. Die haben es gemerkt und Maßnahmen dagegen diskutiert. Und heute ist Tron tot.
Es ist nun wirklich ein richtig heißes Eisen. Ihr denkt da an Trons Smartcard-Hack, nicht?
Mhm.
Er hatte sich ja die Verschlüsselungssysteme von diesem Medienunternehmer Kirch für dessen Pay-TV-Programm vorgenommen und sie kurz vor seinem Tod tatsächlich dechiffriert. Spielte da nicht noch ein Wettbewerber von Kirch eine Rolle? Naja, egal, was da ist. Lasst bloß die Finger davon. Die Rex. So gern ich dir sonst helfe. Und so viel mir sonst die Themen bringen, die du mir immer wieder anschleppst. Ich hänge sehr an meinem Job hier. Keine Lust, dass mich die Kollegen aus der Sportredaktion oder der Verlagsleitung wegen dieser Story schlachten.
Ja. Aber hast du nicht wenigstens einen Tipp für uns, wo wir suchen sollen? Das heißt ja nicht, dass wir irgendwas an die Öffentlichkeit bringen wollen. Wir wollen nur rausbekommen, was Tron mit all dem zu tun hatte. Und ob es diese Sache war, die ihn das Leben kostete.
Keine Schlagzeilen? Nein. Wirklich?
Ja.
Okay, aber nur ein Tipp. Also, dann sucht nach jenen, die nicht bei uns im großen Medienrummel ihre Karussells aufgestellt haben, nicht aufstellen durften, und fragt euch, warum sie bei uns fehlen.